möchte euch gerne mitnehmen heute in der Predigt in ein Thema, was, glaube ich, besonders für die Zeit, in der wir leben, sehr wichtig ist. Wenn es in Amerika zum Beispiel um den Präsidentschaftswahlkampf geht, dann gibt es einen Abschnitt in diesem Wahlkampf oder was diesen ganzen Wahlkampf angeht, der nicht unbedingt populär ist. Der ein oder andere hat von euch vielleicht schon mal davon gehört, das nennt sich Opposition Research. Das heißt auf Deutsch so viel wie Oppositionserforschung. Das bedeutet, ich habe gelesen, in so einem Wahlkampf gibt es eigentlich zwei Dinge, die vor allem auch wichtig sind, unter anderem. Nämlich eine Sache, wenn du gewinnen möchtest, ist, dass du dich selber eigentlich gut darstellst, deine Ziele. Das andere ist, dass du deinen Gegner niederhältst oder ausschaltest, je nachdem, wie man es formuliert. Die Oppositionserforschung ist etwas, wo heute teilweise viel Geld reingesteckt wird, wenn es um sowas geht. Bei der Oppositionserforschung, das sieht zum Beispiel so aus, dass es Leute gibt, die schauen meine Steuerdokumente nach, wenn ich für die Präsidentschaft kandidieren würde, die gucken, stimmt da alles, die überprüfen meine Biografie, ist da alles in Ordnung damit, die können sich auch meine Benutzerkonten anschauen in den sozialen Medien und gucken, ob sie da irgendwas finden. Es ist sogar auch so teilweise heutzutage, dass es Leute gibt mit Kameras, die folgen dann dem Kandidaten zu seinen Reden auf diese Wettkampfschauplätze. Ja, und man schaut, kann man irgendeinen Moment erwischen, wo derjenige vielleicht ein falsches Versprechen abgibt, ja, oder irgendeinen Moment, wo er vielleicht sogar jemanden beschimpft oder jemanden diskriminiert, dass man gegen dich hinterher verwenden kann. Ich möchte euch gerne mitnehmen heute in ein Kapitel, wo es auch darum geht, dass das Leben von jemandem, der Gott treu sein wollte, in einem heidnischen Umfeld genau durchleuchtet wurde. Und wir wollen uns heute anschauen, was das Beispiel von diesem Mann in einem ganz anderen Land, in einer anderen Kultur heute für uns zu tun hat, die wir in der Endzeit leben und auf Jesus warten und vorbereitet sein wollen. Ich möchte euch heute gern mitnehmen ins Alte Testament in Daniel Kapitel 6. Daniel Kapitel 6. Und während ihr aufschlagt, das ist zwar ein Kapitel, wo der ein oder andere vielleicht denkt, das kennen wir schon gut seit den Kindersabbatschulzeiten, falls ihr in der Gemeinde wart damals. Aber ich glaube, es ist ein Kapitel, das sehr, sehr tief ist und in dem sehr, sehr viel Praktisches drinsteckt für uns. Bevor wir den Text lesen ab Vers 1, unseren ersten Abschnitt, möchte ich euch gern etwas zeigen. Das ist jetzt für diejenigen von euch, die sich schon mit Prophetie etwas beschäftigt haben oder die es noch wollen, was ich jedem von euch empfehlen würde. Im Lauf der Jahre bin ich, und ich bin nicht der Einzige, der zu dem Schluss gekommen ist, dass es im Buch Daniel in Bezug zur Endzeit viele direkte Parallelen gibt. Vor allem, wenn wir uns das Buch Daniel anschauen, im Hinblick auf eine Gruppe von Menschen, die werden in der Offenbarung bezeichnet als die 144.000, Menschen, die durch die letzten Ereignisse durchgehen und Jesus lebendig begegnen werden, ihm treu sein werden und ihm lebendig begegnen, wenn er wiederkommt. Ich möchte euch gern, das sind hier nur ein paar Parallelen, die wir finden in Bezug auf das Leben von Daniel und seinen Freunden und diese Menschen in der Endzeit. Es ist sehr interessant, Daniel und seine Freunde wurden nach Babylon gebracht und schon in Kapitel 1 im Buch Daniel sehen wir, die werden von diesem System herausgefordert, bekommen neue Namen, anderes Essen, anderen Unterricht vielleicht. Wenn wir in die Offenbarung gehen, dann sehen wir, dass Gottes Volk auch von Babylon, allerdings nicht vom buchstäblichen System, sondern vom geistlichen System herausgefordert werden. Daniel 1, Daniel und seine Freunde verunreinigen sich nicht mit dem Wein Babylons. Auch wenn wir die Offenbarung anschauen, Kapitel 14 und 17,
Gottestreue Kinder werden sich nicht mit dem Wein Babylons geistlich gesprochen verunreinigen. Daniel 3 ist ein sehr deutliches Beispiel. Nebukadnezar lässt ein Standbild aufstellen und derjenige, der nicht niederfällt und anbetet, wird mit dem Tod bestraft. Das ist eine ziemlich klare Parallele. Auch am Ende der Zeit, Offenbarung 13, 14 und 15, da gibt es ein Todesdekret letztendlich für diejenigen, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Daniel Kapitel 6 ist unser Kapitel jetzt. Da wird gesagt, bei Daniel konnte kein Vergehen gefunden werden. Offenbarung 14, wenn es um die 144.000 geht, zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung, heißt es, wurde kein Betrug oder kein Falsch in ihrem Mund gefunden. Daniel 6, da kommen wir gleich dazu, der Staat erlässt ein Gesetz bezüglich religiöser Anbetung. Das gleiche passiert, wenn wir Offenbarung 13 anschauen. Auch in Daniel 6, Daniel wird bezeichnet als Knecht des lebendigen Gottes. In Offenbarung Kapitel 7 heißt es, die 144.000 sind Knechte Gottes, versiegelt mit dem Siegel des lebendigen Gottes. Daniels Feinde werden vernichtet, genauso die Feinde von Gottes Volk, den 144.000 am Ende. Der Name Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter, und diese Gruppe hier lebt in der Zeit des Gerichts. Das bringt eigentlich, es gibt noch mehr Parallelen, das bringt eigentlich zu einer Schlussfolgerung. Wir müssen uns ja fragen, Daniel und Offenbarung sind ein bisschen unterschiedlich. Das sind zwar Geschwisterbücher, könnte man sagen. Ja, ihr könnt mich nachher gerne ansprechen. Dankeschön. Daniel und die Offenbarung sind ja verwandt miteinander. Sehr oft, wenn wir irgendetwas aus dem Buch Offenbarung herausfinden wollen oder Daniel, dann gehen wir in das andere Buch. Aber das Interessante ist, es gibt einen Unterschied auf jeden Fall, nämlich in Daniel haben wir im Gegensatz zur Offenbarung, haben wir viele Geschichten drin von Daniel und seinen Freunden. Wie haben die sich verhalten in Babylon? Wie haben die gelebt in der oder der Situation? Das haben wir jetzt in der Offenbarung eigentlich nicht. Und ich glaube, dass diese Geschichten aufgeschrieben wurden, damit wir lernen können aus dem Buch Daniel, was ist wichtig für uns, wenn wir als Gottes Kinder, vor allem am Ende der Zeit, leben und bestehen wollen. Mit diesem Hintergedanken wollen wir jetzt in unsere Predigt gehen, Daniel Kapitel 6. Daniel Kapitel 6, der Titel der Predigt kommt aus einem Vers in Daniel 6 und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Verse. Der Titel heißt, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel 6, wir lesen am Anfang Vers 1 bis 6. Daniel 6, ab Vers 1. Und dort heißt es, und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen, da ist bei mir eine Fußnote, ein Satrap war ein Statthalter über mehrere kleine Provinzen im Persischen Reich, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war. Diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Vers 5, da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden. Weil er treu war und keine Nachlässigkeit, noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Vers 6, da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Daniel war zu dem Zeitpunkt schon im Gegensatz zu Kapitel 1 ein sehr alter Mann, würden wir heute sagen. Daniel war zu diesem Zeitpunkt über 80 Jahre alt. Und wir sehen, was für eine Qualität Daniel gehabt haben muss, dass er nicht nur in Babylon eine wichtige Person war, sondern es jetzt sogar zu einer Situation kommt, wo er als ehemaliger Sklave, wo Darius sagt, ich nehme hier diese drei Satrapen und setze sie über andere und Daniel ist einer davon und es heißt dann im Endeffekt, der König nimmt sich vor in Vers 4, Er setzt ihn über das ganze Reich. Das heißt, er setzt ihn nochmal eine Stufe höher. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass davon, von dieser Beförderung, nicht jeder begeistert war. Was für mich bezeichnend ist hier in Daniel Kapitel 6, in Vers 4, da heißt es, als sie eine Anklage versucht haben, gegen Daniel zu finden, da konnten sie keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden. Die Schlachterbibel verwendet hier das Wort Regierungsgeschäfte. Aber wenn wir uns das Ganze im Kontext anschauen und auch lesen dazu, was uns von Gott noch zusätzlich gesagt wird, dann glaube ich behaupten zu können, dass Daniels Religion tiefer ging, als nur, ich sage jetzt mal, Regierungspapiere korrekt auszufüllen und seinen Job korrekt auszuführen. Es heißt im Buch Biblische Heiligung auf der Seite 26, da heißt es, welch eine Lehre wird hiermit allen Christen gegeben. Tag für Tag waren die lauernden Augen der Eifersucht auf Daniel gerichtet und was sie sahen, das wurde noch gehässig gedeutet. Trotzdem konnten seine Feinde kein Wort und keine Handlung in seinem Leben finden, die auch nur den Schein von Schuld gehabt hätten. Das heißt, im Englischen heißt es, dass sie nichts in seinem moralischen Charakter oder in der Ausführung seiner Pflichten finden konnten, aufgrund dessen sie ihn anklagen konnten. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mir schon in früheren Jahren, wenn es so manche Lebenssituationen gibt, wo du menschlich gesehen versucht bist, ich sage es jetzt mal, eine Abkürzung zu nehmen, wo du vielleicht beim Steuerberater sitzt und der Steuerberater meint es gut mit dir und er sagt, naja, Sie können ja zum Beispiel für Ihr Büro so einen Pauschalbetrag angeben für die Putzmittel, 200 Euro. Ich weiß nicht, ob euch sowas schon mal passiert ist, aber versucht euch mal reinzuversetzen. Das sind so diese, in Anführungsstrichen, kleinen Situationen im Leben, wo du weißt, es gibt wahrscheinlich vielleicht sogar einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die solche Geschenke dankend annehmen. Und ich versuche mich in solchen Situationen immer zu fragen, wenn Menschen mein Leben, es geht hier nicht um Gerechtigkeit durch Werke, wir verstehen uns richtig, wenn Menschen mein Leben durchleuchten würden, wenn es Leute gibt, denen irgendetwas bei mir nicht passt, was würden sie finden? Würden Sie finden, dass mein Leben, wir haben alle noch zu lernen, da sind wir uns einig, aber würden Sie finden, dass mein Leben so ist wie das Leben von Daniel? Ich glaube, dass Daniels Religion, die ging tiefer. Es ist sehr interessant, dass die sagen, wir werden nichts bei ihm finden, außer in Bezug auf seine Treue zu Gott. Da können wir ihn fangen. Ich glaube nicht, dass Daniel jemand gewesen wäre. Ich gebe euch mal ein praktisches Beispiel. Es gibt viele ernste Christen, die machen sich über solche Dinge, ich sage jetzt mal ernsthaft, keine Gedanken. Die würde ich als ernste Leute bezeichnen. Mir ist einmal aufgefallen, als ich in eine große Stadt reingefahren bin und du fährst mit dem Auto und auf einmal merkwürdigerweise fahren alle Autos neben dir oder fangen an, so merkwürdig langsam zu fahren. Und ich habe, ohne dass ich gewusst habe, um welche Situation es geht, habe ich geschlussfolgert, die werden auf einmal neben mir die Autos langsam oder so langsam wie ich, da muss irgendwo ein Blitzer stehen. Versteht ihr, ich glaube, unser Glaube umfasst viel mehr, als wir manchmal denken. Ich stelle mir die Frage, auch wenn ich Auto fahre ich so Auto, dass wenn Jesus neben mir sitzen würde, dass er mir die Hand auf die Schulter legen könnte und sagen könnte, du guter und treuer Knecht. Ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, es gibt im Leben viel mehr Situationen, die unser Glaube schließt eigentlich alles ein, meiner Meinung nach. Ich kann mich einmal daran erinnern, dass ich, als wir in Portugal noch waren, und wir hatten damals einen sehr, sehr geistlichen Unionspräsidenten in Portugal. Und ich kann mich noch erinnern, er hat einmal bei uns in der Gemeinde ein Seminar gehalten über das Heiligtum. Und er hat im Zusammenhang mit diesem Seminar und mit der Treue zu Gott eine Situation erwähnt, wo er gesagt hat, gegenüber dem Unionsgebäude, da, wenn ich rausfahre oder in die Mittagspause, da ist eine durchgezogene Linie. Und er hat gesagt, früher, weil sonst, da musste man immer weit außen drum rumfahren, ich bin früher immer, da nimmst du den kürzesten Weg, hast viel Arbeit gehabt. Und er hat gesagt, als ich so nachgedacht habe über diese Wahrheit, und er hat gesagt, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich fahre jetzt außen rum. Ihr versteht, es gibt, das ist jetzt Straßenverkehr, es gibt viele Beispiele im Leben. Aber die Frage ist, in meinen Lebensbereichen, versuche ich wirklich mit Gottes Hilfe, mich so zu verhalten wie Daniel? Ich verhalte mich ja nicht so, weil ich Angst habe und weil ich sage, okay, da wird mal jemand nachprüfen und deswegen mache ich jetzt alles mechanisch korrekt. Ihr versteht, was ich meine. Es geht um etwas, was viel tiefer ist. Ich glaube, es geht einfach um einen Grundsatz auch, den du in deinem Leben legst. Dass du sagst, egal ob mich jemand sieht oder auch in meinen ungesehenen Momenten, möchte ich gerne so vor Gott leben, dass Jesus immer neben mir stehen könnte. Und ich bin überzeugt, dass Daniel jemand war, es hat einmal jemand gesagt, wenn du jemanden wirklich kennenlernen willst, wie er wirklich ist, dann beobachte ihn in seinen Momenten, wo er sich nicht gesehen fühlt. Und ich glaube, dass Gott aus uns solche Menschen machen möchte. Daniel Kapitel 6, lasst uns weiterschauen, ab Vers 7. Daniel 6, ab Vers 7. Der erste Abschnitt, sei treu gegenüber Gott und den Menschen. Daniel 6, ab Vers 7. Und dort heißt es, darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und Statthalter, erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Vers 9, nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Darauf unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Vers 11 ist ein Schlüsselvers in dem Kapitel. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Hier in Daniel Kapitel 6 kommt ein Zeitpunkt, wo das Gesetz des Landes gegen die Anweisung Gottes steht. Und dieser Zeitpunkt wird auf manche, vielleicht auf viele von uns, das werden wir auch noch erleben, wenn Gott möchte. Es heißt im Buch Propheten und Könige, als Daniel das gehört hat, da heißt es, Daniel änderte sein Verhalten nicht im geringsten. Ruhig kam er seinen Pflichten als oberster Statthalter nach. Dem gegenüber, die seinen Untergang planten, wollte er nicht einmal den Schein erwecken, als sei seine Verbindung mit dem Himmel unterbrochen. In allen Fällen, in denen der König Recht besaß, zu gebieten, gehorchte Daniel. Aber weder König noch dessen Erlass konnten ihn von der Untertanentreue gegenüber dem König aller Könige abbringen. In dem Moment, wo Daniel niedergekniet war, muss er sich bewusst gewesen sein, dass er damit aller Wahrscheinlichkeit nach sein eigenes Todesurteil unterschreibt. Daniel war nicht jemand, der gesagt hat, naja, ich kann das vielleicht irgendwie so im Geheimen machen und ich kann ja nachher Gott um Vergebung bitten, oder wenn ich es gar nicht mache, ich ändere mal meine Anbetung für 30 Tage, danach geht es wieder weiter. Und Daniel hat sich auch nicht gesagt, und das ist sehr gefährlich, wenn man so denkt, Daniel hat sich auch nicht gesagt, wenn ich jetzt das weiterhin mache, so ganz offen, dann unterbinde ich ja meinen Einfluss auf den König. Ich meine, was für Einfluss könnte ich hinterher noch haben, wenn ich jetzt einfach die Zeitperiode irgendwie so überbrücken kann, ja, indem ich meine Anbetung ein bisschen anders gestalte, dann kann ich ja hinterher noch Einfluss auf den König ausüben und kann ihn dann vielleicht noch für Gott gewinnen. Daniel war die Zeit des Gebets in der Form, in der er es gemacht hat, so wichtig, dass Daniel bereit war zu sterben, bevor er diese Art, wie er Gott anbetet, verändert. Wenn wir heute, ich kenne da keine Statistik darüber, aber wenn wir heute, die Bibel sagt uns, dass es auch wichtig ist, dass wir zusammen beten, nicht nur persönlich. Ich kenne keine Statistik über diesen Bereich, aber ich würde einmal vermuten, dass wenn du in der westlichen Welt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, deswegen kann ich hier ganz frei reden, wenn du in der westlichen Welt die ein oder andere Gemeinde besuchen würdest und du wolltest herausfinden, welches ist die am schlechtesten besuchte Gemeindeversammlung, dann wäre einer meiner ersten Tipps, besuche die Gebetsversammlung. Ich glaube, dass das an manchen Orten die am schlechtesten besuchte Gemeindeversammlung ist. Wenn wir uns das Beispiel von Daniel anschauen und wenn wir sehen, in welcher Zeit wir leben, glaube ich, dann wird uns da eine Sache sehr, sehr deutlich. Ein Grund, warum Daniel und seine Freunde Leute waren, die stehen konnten, fernab von der Heimat, fernab von den offiziellen jüdischen Gottesdiensten im Tempel, fernab von den Eltern, die sie beobachtet haben, ein Grund war das Gebetsleben. Das waren Leute, die auf ihren Knien waren. Und in Daniel Kapitel 6, da heißt es so schön in Vers 11, die letzten Worte sind für mich eigentlich die schönsten Worte im ganzen Kapitel. Da heißt es, er betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Das sieht so aus auf den ersten Blick. Daniel hat den Wandel, den er mit Gott gehabt hat, diese Verbindung, die ist weitergegangen. Egal was passiert, egal welches Dekret von außen kommt, egal welche Bedrohung, egal welche Ängste sich ihm aufzudrücken versuchen, Daniel geht weiter, genauso wie er es zuvor immer getan hat. Daniel und seine Freunde waren Leute, wenn wir uns anschauen, schon in Kapitel 1, wo die erste große Prüfung, die wir kennen, an sie herantritt, wo es um die Speisen des Königs geht. Daniel und seine Freunde waren auch nicht Leute, und das machen heute, ich sage auch manchmal, aufrichtige Christen, ohne es zu merken. Das waren Leute, die haben in Daniel Kapitel 1 gesagt, weißt du, das mit dem Essen des Königs ist doch nicht heilsnotwendig, oder? Wir müssen sehr aufpassen, wenn wir, diese Worte stimmen in manchen Situationen, aber ich glaube, diese Worte werden heute manchmal zu oft verwendet. Ist doch nicht heilsnotwendig. Daniel und seine Freunde, die waren treu zu Gott wie die Nadel zum Pol. Ich möchte euch gern mitnehmen, vielleicht noch kurz ein Zitat, das ist wichtig. Das ist wichtig, die Treue in kleinen Dingen. Aus dem Buch Christi Gleichnisse, durch Untreue, selbst in den kleinsten Pflichten, beraubt der Mensch seinen Schöpfer des Dienstes, den er ihm schuldig ist. Diese Untreue schädigt ihn selbst. Er kann nicht die Gnade, die Kraft und die Charakterstärke erhalten, die durch rückhaltslose Übergabe an Gott erlangt werden können. Weil er sich nicht in kleinen Dingen von den rechten Grundsätzen leiten lässt, wird er verfehlen in großen Dingen, die er als seine besondere Aufgabe betrachtet, Gott zu gehorchen. Ich möchte euch gerne mitnehmen in eine sehr beeindruckende, wahre Geschichte. Diesen Moment, den ihr hier seht, also es ist fantastisch, dass da ein Bild gemacht wurde. Ich habe vor einigen Monaten einen Artikel gelesen über einen der letzten japanischen Soldaten, als es um den Krieg ging, der die Waffen niedergelegt hat. Das Interessante war, man könnte meinen, der Zweite oder der Weltkrieg war ja in dem und dem Jahr zu Ende. Dieser Soldat, Hiro Onoda, hieß er, ist mit 91 gestorben. Dieser Soldat war jemand, der ungefähr 29 Jahre, nachdem der Krieg vorbei war, erst seine Waffen niedergelegt hat. Und er hat eine besondere Geschichte, die zu unserem Thema heute passt. Hiro Onoda war jemand, der war Lieutenant und der war auf einer Insel, die zu den Philippinen gehörte, damals im Krieg. Und die Amerikaner kamen und er wurde irgendwie mit drei anderen Leuten, haben die sich zurückgezogen und wurden dann irgendwie abgeschnitten und die waren isoliert. Und er hatte den Befehl bekommen, sich nicht zu ergeben. Und an den Befehl hat er sich gehalten bis zum Ende. Der war dann mit diesen anderen drei Leuten, zwei wurden auf jeden Fall erschossen von der philippinischen Polizei im Lauf der Jahre. Der andere war auch nicht mehr bei ihm und er war dann der Letzte, der praktisch im Dschungel geblieben ist und der durchgehalten hat bis zum Ende, hat sich nicht ergeben. Da wurden Flugblätter abgeworfen, der hat die Flugblätter als falsch abgetan, hat gesagt, da sind Fehler drin, ich glaube das nicht. Suchkommandos wurden losgeschickt, der hat die Suchkommandos abgewiesen und der bleibt im Dschungel und führt weiterhin dort sein Leben. Bis eines Tages, interessanterweise, ein junger Student sich die Aufgabe setzt, ich möchte diesen Mann finden. Und er braucht einige Tage und er findet ihn tatsächlich. Und Hiro Onoda sagt, ich werde mich ergeben, sinngemäß, ich werde meine Waffen erst niederlegen, wenn damals derjenige, der das Kommando über mich hatte, wenn der kommt und mir den Befehl gibt. Und der war natürlich schon gar nicht mehr, der war kein Offizier mehr oder Kommandeur. Und der war damals Buchverkäufer geworden, der war schon ein älterer Mann natürlich, schon viele Jahre her, 29, 30 Jahre. Und die fliegen dann diesen Kommandierenden ein auf diese Insel und er gibt Hiro Onoda den Befehl und sagt ihm, der Krieg ist vorbei. Und er legt seine Waffen nieder, übergibt seine hunderte Patronen, die er noch hat. Und das ist wirklich, also das ist ein historisches Bild, was gemacht wurde. Und die Geschichte zeigt uns eigentlich, was Treue bedeutet. Natürlich könnte man sagen, der hätte schon lange niederlegen können, aber der hat gesagt, ich habe den Befehl bekommen, mich nicht zu ergeben und ich mache das nicht. Bis der Befehl wiederkommt, von oben, von dem, der damals das Kommando hatte, legt die Waffen nieder, der Krieg ist vorbei. Ich möchte euch gerne den letzten Abschnitt mitnehmen in Daniel Kapitel 6, Abvers 12. Daniel Kapitel 6, Abvers 12. Und dort heißt es, da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Lasst uns ab Vers 18 weiterlesen. Und man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube. Und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich, Vers 19, der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zum König, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Es ist interessant, als Daniel dem König antwortet in Vers 23 und er sagt, Gott hat seinen Engel geschickt und die haben den Löwen den Rachen zugehalten. Da führt Daniel zwei Punkte an. Er sagt, weil vor ihm, nämlich vor Gott, meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, König, nichts Böses verübt habe. Wenn wir uns das Leben von Daniel anschauen, dann sehen wir auch, was Treue eigentlich wirklich ausmacht. Selbst der König, was heißt selbst der König? Der König kannte ihn und er sagt, bezeichnet Daniel als jemanden, er sagt, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Der König ist in seinem Palast später und wir stellen uns das vor mit seinen prunkvollen Gewändern und er begibt sich zu Bett und er kann nicht schlafen und er findet keine Ruhe. Und Daniel in dieser wahrscheinlich sehr unangenehmen, auch nicht sehr gut riechenden Löwengrube. Ich stelle mir vor, dass Daniel dort unten gewesen ist und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Daniel Frieden hatte. Der König im Palast in seinen teuren Gewändern tut kein Auge zu und Daniel ist in der Löwengrube und hat seinen Frieden. Das Schöne ist, dass Daniel in die Löwengrube ging mit der Gewissheit einer ungetrübten Beziehung zu Gott. Und ich glaube, wenn unsere Beziehung zu Gott ungetrübt ist, und wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann glaube ich, dann ist es egal, an welchen Ort du ein Kind Gottes schickst. Ich glaube, dass die Kinder Gottes dann Frieden haben können. Ich möchte euch gerne lassen mit einer letzten wahren Geschichte. Die Geschichte geht um jemanden, so jetzt schauen wir mal. Die Geschichte geht um jemanden, der ausgesucht worden ist für das Space Shuttle Programm. Könntet ihr noch mal die Präsentation kurz starten, bitte? Ist irgendwie auf Sparmodus. Es geht um einen farbigen Astronauten namens Michael P. Anderson, der ausgesucht wurde unter vielen Bewerbern für das Space Shuttle Programm. Manche von euch kennen den Begriff Space Shuttle, wo die Raumfähren ins All geschickt werden. Und Michael P. Anderson war jemand, der eigentlich schon von jungen Jahren auf, der die Namen von amerikanischen Astronauten auswendig gelernt hat, der war fasziniert von der Sache. Und der sagt seine Schwiegermutter, ab dem Zeitpunkt, wo er 5 Jahre alt war, hat er sich eigentlich vorbereitet darauf, Astronaut zu werden. Und Michael P. Anderson war einer von denen, okay, gut, ich klicke mal kurz durch. Michael P. Anderson war einer von denen, der an Bord der Raumfähre der Columbia gewesen ist, die, jetzt sind wir gleich da, okay, die im Jahr 2003, 16 Minuten bevor sie hätte landen sollen, zwischen Weltraum und Erde, kann man sagen, auseinanderbrach und alle Astronauten verlieren ihr Leben. Bevor die Raumfähre gestartet ist, hat der Vater von Michael Anderson ihn nochmal aufgesucht in Houston. Und Michael Anderson hat zu ihm einen Satz gesagt, bevor er dann schließlich in die Raumfähre gestiegen ist. Er hat zu ihm gesagt, ich weiß, dass zwischen mir und meinem Erlöser alles in Ordnung ist. Ich glaube, das ist ein Satz, der sehr, sehr wichtig für uns wird, gerade auch, wo wir in der Endzeit leben. Wenn zwischen mir und meinem Erlöser alles in Ordnung ist, dann egal, wie sich die staatlichen Gesetze auswirken, egal, wie viele Menschen gegen mich stehen und egal, auch wenn du vielleicht von Menschen verlassen, in Anführungsstrichen, wie Daniel, ohne jede menschliche Hilfe, an einem Ort bist, der dich früher oder später das Leben kostet, logisch gesehen. Ich glaube, wenn dieser Satz auf unser Leben zutrifft, dann können wir Frieden haben. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn sich die Welt und die Gesetze morgen ändern würden, wenn morgen das Mahlzeichen des Tieres in Kraft treten würde, könnte man, wenn man mein Leben anschaut, könnte man von mir sagen, der Erhard war immer noch jemand, auch nach dem Erlass, der immer noch in allen Bereichen Gott treu sein wollte. Der Erhard war immer noch jemand, der, egal ob in guten oder in schlechten Zeiten, der darauf geachtet hat, dass er nichts tut, um Jesus zu verletzen, auch in den Momenten, wo ihn keiner gesehen hat. Der Erhard war immer noch jemand, genau ganz wie er es zuvor immer getan hatte, der darauf geachtet hat, dass sein Lebensstil, dass seine Verbindung zu Gott ungestört war. Und der war immer noch jemand, der, auch wenn es um sein persönliches Gebets- und Andachtsleben geht, der Gott vor und in und nach der Krise immer noch so treu war, ganz wie er es zuvor immer getan hat. Geschwister, ich wünsche mir von ganzem Herzen, das ist nichts Mechanisches, was wir machen, sondern das entspringt aus der Verbindung zu Christus heraus und aus einer völligen Bereitschaft, in allen Bereichen mein Herz völlig von Jesus in Beschlag nehmen zu lassen. Ich wünsche mir, dass auch von uns gesagt werden kann, dass wir Gott treu sind, egal ob es vor einer Krise ist, in einer Krise oder wenn die Krise schon stattfindet, dass wir Gott immer noch hundertprozentig treu sind wie Daniel in Babylon, ganz wie wir es zuvor immer getan haben. Der Herr segne euch.